zugeschaltet ist unser Korrespondent Henry Bernhard. Wie steht's?
Ich höre gerade das Ergebnis. Geben Sie mir noch 2 Sekunden zum Zuhören.
Das machen wir gerne.
Jo, dann haben wir nämlich Zeit für das hier.
Deutschlandfunk, der Tag.
Was wir da gerade gehört haben, das ging vor genau einer Woche bei uns im Deutschlandfunk über die Antenne. Moderatorin Silvia Engels im Gespräch mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard, dem man die Fassungslosigkeit über das, was da gerade passiert ist, regelrecht anhört, wie ich finde.
Es ist ein Riesending passiert gerade. Thomas Kemmerich ist zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Thomas Kemmerich ist Abgeordneter der FDP. Das heißt, dass die AfD vollständig nicht für den eigenen Kandidaten, sondern für Thomas Kemmerich gestimmt hat. Thomas Kemmerich hat die Wahl gerade angenommen. Das heißt, es wird keine rot-rot-grüne Minderheitsregierung geben. In Thüringen wird jetzt alles sozusagen wieder auf Null gestellt.
Eine Woche danach ist nun unglaublich viel passiert. Aber eines, das hat sich tatsächlich nicht geändert, und das ist die Fassungslosigkeit von Henry. Über die Situation in Thüringen, aber eben auch im Bund. Wir versuchen gleich einen Teil dessen, was in dieser Woche seit dem Tabubruch von Erfurt passiert ist, zusammenzubinden. Fliehkräfte und Konflikte ganz anderer Art und auch eine gewisse Fassungslosigkeit, darum geht es auch im zweiten Thema, die katholische Kirche und die Auseinandersetzung mit dem Zölibat. Deutschlandfunk, der Tag, am Mittwoch, den 12. Februar 2020. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Ein Politiker der FDP, der sich mit den Stimmen der Höcke AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten wählen lässt, der diese Wahl dann auch annimmt, der dann politisch heftigen Gegenwind bekommt und schließlich nach ein bisschen Rumgeeiere zurücktritt. Ein Bundesland ohne richtige Regierung. Eine CDU-Bundesvorsitzende, die versucht, ihren Thüringer Landesverband zu schelten für das, was da passiert ist, ihn auch zu Neuwahlen zu bringen, die damit scheitert und wenige Tage später wegen mangelnden Rückhalts ihren Rückzug ankündigt, aber erst für im Herbst und damit die größte deutsche Volkspartei in eine Zeit ohne richtige Führung stürzt. Das sind jetzt nur 2 der großen Entwicklungen, die die Politik in Deutschland seit dem vergangenen Mittwoch genommen hat. Jetzt also hier an dieser Stelle der Versuch, so ein paar Fäden zusammenzubinden, den Ist-Zustand zu analysieren und darüber zu sprechen, ja, welche Lösungsoptionen es eigentlich gibt. Der Ausgangspunkt für all das: Erfurt. Und dort habe ich unseren Korrespondenten Henry Bernhard erreicht. Henry, sind sich diejenigen, die all das in Gang gesetzt haben vor einer Woche, inzwischen der Tragweite dessen, was sie da getan haben, bewusst geworden?
Nein. Ich glaube, die ganz einfache Antwort darauf ist nein. Sie haben es noch nicht verstanden, was sie angerichtet haben. Ich habe mich am Tag nach der Wahl, 24 Stunden danach, mit einem wichtigen Vertreter der CDU unterhalten und habe ihn gefragt, sie wollten ja Rot-Rot-Grün beenden. Sie wollten verhindern, dass Bodo Ramelow wieder in die Staatskanzlei einzieht. Hat sich das gelohnt? Und er sagte mir, ja, es hat sich gelohnt. Wow. Und man hört auch ringsrum viel Unverständnis an der Basis von der CDU. Warum ist er jetzt wieder zurückgetreten, der Kemmerich? Warum ist er nicht im Amt geblieben? Er war doch gewählt.
Also es gibt tatsächlich in Thüringen ganz viele, die das vollkommen okay finden, dass Kemmerich sich von der Höcke AfD hat wählen lassen.
Also wir reden hier vom politischen Betrieb. Ja? Also andererseits, es gab sehr viele Proteste auf der Straße, für Thüringen ungewöhnlich, viel bürgerlicher Protest auch, nicht nur die üblichen Verdächtigen von der Antifa, sondern es waren alte Leute da, die sich Sorgen gemacht haben, die einfach vor dem Landtag dann standen plötzlich oder vor der Staatskanzlei und protestiert haben, weil sie sagten, so geht es nicht, ja? Und das ist nicht unser Ministerpräsident. Also das gibt es schon auch, diese Seite. Aber im politischen Betrieb bei CDU und FDP ist eher noch nichts zu erkennen dafür, dass da was gehörig falsch gelaufen ist.
Und das erklärt dann vielleicht auch, warum Annegret Kramp-Karrenbauer sich so schwer getan hat, mit dem Landesverband der CDU zu sprechen, weil die einfach das nicht als Problem sehen, was da passiert ist.
Ja, sicher. Sie war ja mehrere Stunden, ich glaube 5 Stunden drin bei der CDU in der Fraktion. Wir Journalisten warteten ja draußen bis gegen 2 etwa in der Nacht. Und sie kam alleine raus, sehr still, sehr schweigsam und hat nur ein paar nichtssagende Sätze gesagt. Also offensichtlich ist da drin nichts gelungen. Und wiederum die Fraktion schimpfte dann darüber, dass Frau Kamm-Karrenbauer ohne irgendeine Ahnung vom Osten sei und dass man ihr alles erklären musste und dass sie sich ja eine Menge mitgenommen hat nach Berlin. Also man hat gehofft sozusagen, dass sie noch was gelernt hat in Erfurt.
Lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und tatsächlich auf diesen Moment der Wahl von Thomas Kemmerich gucken. Da gab es ja danach sehr viele, die gesagt haben, boah, voll die Überraschung. Christian Lindner zum Beispiel hat das quasi in jedem Interview, was er gegeben hat, der hat mindestens dreimal das Wort überraschend, überraschend, überraschend benutzt. Ich hatte aber den Eindruck, in Erfurt war das für viele gar nicht so überraschend, dass er sich aufstellen hat lassen, dass er tatsächlich gewählt wurde. Wie ist da dein Eindruck?
Es war ein Schock, aber es war dennoch keine Überraschung. Es wussten alle, dass es passieren kann. Also mal ganz privat erzählt, ich hatte geplant, am nächsten Tag in Urlaub zu fahren, habe aber nichts vorher gebucht, weil ich mir dachte, dass genau das passieren kann. Ja? Mhm. Also ich habe das mit einberechnet und spätestens nach dem zweiten Wahlgang war auf den Fluren draußen, hat sich jeder dem anderen zugetuschelt, was ist, wenn die AfD jetzt den Kemmerich wählt? Also es wussten alle vorher, alle.
Zumal es ja auch schon bei der letzten Landtagswahl Gespräche gegeben hatte, auch damals zwischen Mike Moring und Björn Höcke, weil damals schon irgendwie gemeinsam der Plan ja da war, Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten zu verhindern. Das dann wahrscheinlich, also das ein Indiz dafür, dass jetzt im Vorfeld vielleicht auch gesprochen wurde?
Es gibt keine belegten Gespräche auf oberer Ebene. Aber was es sicher gegeben hat, waren Gespräche zwischen einzelnen Abgeordneten von CDU und AfD. Ich weiß nicht, ob auch von FDP und AfD. Aber die sitzen ja auch mit nebeneinander im Landtag. Man sieht ja auch, wie sie mal Scherze austauschen und so weiter. Also es gibt Kontakte zwischen einigen Einzelnen. Aber ich glaube nicht, dass es Gespräche auf der Fraktionsebene gegeben hat. Aber unter einzelnen Abgeordneten gab es die Gespräche und in der CDU konnte man genau wissen, was passieren kann. Also Mike Moring hat ja auch gesagt, dass er vorher nochmal alle einzeln gefragt hat, ob sie wissen, was passieren kann und ob sie mit den Konsequenzen leben können. Und da haben ihm alle mit Ja geantwortet.
Mhm. Wobei, wenn ich das richtig mitbekommen habe, insgesamt so in der Thüringen-CDU ja auch nicht alle begeistert sind, dass man sich so gegen eine Zusammenarbeit mit den Linken wehrt. Es gibt da ja in den Ortsverbänden durchaus Stimmen, die auch sagen, wir können uns dagegen eigentlich gar nicht wehren.
Sicher, es gibt einzelne Stimmen. Also es gibt den Landrat vom Eichsfeld, es gibt den Oberbürgermeister von Altenburg, die sagen, lasst uns die Linken jetzt mitwählen und ein linker Ministerpräsident ist kein Sündenfall, ja, zumal nicht, wenn er Bodo Ramelow heißt. Aber das sind relativ wenige. Dennoch fühlt man sich natürlich gegängelt von diesem Parteitagsbeschluss, dem Unvereinbarkeitsbeschluss von Hamburg, wo gesagt wird, keine Zusammenarbeit mit AfD und mit den Linken. Man hätte gern da mehr Freiheit, sich zu bewegen, und man sagt, man hört öfter sozusagen die Stimme, man wird hier von oben dirigiert, wie früher aus Ost-Berlin von der SED.
Oh, das okay, das ist mir
durch, der Vorwurf kommt durchaus.
Das heißt, wenn jetzt so viele Stimmen aus Berlin kommen, wo ja wirklich sowohl bei der FDP als auch bei der CDU viel Druck gemacht wurde, das kommt dann überhaupt nicht gut an.
Das ist desaströs, wie das an der Basis ankommt bei der CDU. Also da ist ein Riesenärger und es wird ja jetzt eine Basiskonferenz geplant. Es gibt noch kein Datum dafür, aber ich glaube, da wird es richtig knallen. Da werden sich Leute richtig Luft machen und sagen, so geht es nicht. Wir wollen unsere Dinge hier selbst klären, wie wir das für richtig halten in Thüringen und müssen uns nicht von Berlin sagen lassen, was richtig und was falsch ist.
Und Berlin sagt das ja im Prinzip auch schon, hat das vor der Landtagswahl schon gesagt, direkt nach der Landtagswahl wurde auch auf diesen Beschluss nochmal hingewiesen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Mike Moring da auch so in der Zwickmühle war und wahrscheinlich auch immer noch ist, weil es ja schon eine Weile so aussah, als wäre er daran interessiert, eine Lösung zu finden. Was ist denn jetzt eigentlich mit ihm?
Also Mike Moring ist raus aus dem politischen Betrieb der CDU in Thüringen. Ich weiß nicht, ob er es schon weiß. Er wurde enorm unter Druck gesetzt in dieser langen Sitzung, in der dann auch teilweise Annegret Kramp-Karrenbauer dabei war. Er soll geweint haben, er soll gejammert haben, er möchte sozusagen mit Würde zurücktreten und man möge ihm doch diese Freiheit lassen, in Würde zu gehen. Dann hat man gesagt, okay, kannst du machen. Und am nächsten Tag wusste er nichts mehr davon, dass er gehen wollte und hat schon wieder sozusagen Plan C und Plan D gehabt, wie seine politische Karriere weitergehen könnte. Und dann hat sich die Fraktion zu einer öffentlichen Erklärung entschlossen, wo er völlig bloßgestellt wurde. Also wirklich eine öffentliche Demütigung und Herabwürdigung war das eigentlich. Und trotzdem hat er noch Pläne. Er taucht hier aber gerade nicht auf. Am Wochenende muss er im Skiurlaub gewesen sein. Das wurde dann teilweise wieder dementiert von der Fraktion, aber es gab genügend Leute, die gesagt haben, das stimmt. Am Montag war er in Berlin beim Präsidium der CDU. Wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Der Generalsekretär sagt doch nur, wir sind regelmäßig in telefonischem Kontakt. Also erst abgetaucht, telefoniert noch rum, aber er hat in der Fraktion, glaube ich, nichts mehr zu melden.
Und was ist mit dem derzeit noch amtierenden Ministerpräsidenten, der eigentlich seinen Rücktritt schon angekündigt hat, aber noch nicht vollzogen hat?
Und dann Er ist zurückgetreten und amtiert jetzt noch. Er ist dazu verpflichtet von der Verfassung. Er kann sich nicht davon machen. Er muss im Amt bleiben als amtierender als geschäftsführender Ministerpräsident, bis ein neuer gewählt wird.
Aber
dazu verpflichtet ihn die Verfassung.
Aber Thomas Kemmerich will jetzt ja nicht in den Bundesrat, ne?
Er will gar nichts machen. Man weiß auch nicht, wo er ist gerade. Also die Staatskanzlei weiß auch nicht, wo der Ministerpräsident ist. Das ist ja sozusagen das, was wir an Regierung haben, ist ein geschäftsführender Ministerpräsident und man weiß aber nicht, wo er sich gerade aufhält. Er wird diesen Termin nicht wahrnehmen und sicher andere Termine auch nicht. Ich habe gerade gesehen bei der DPA, er lässt auch seine Präsidentschaft bei den Karnevalisten vom Erfurter Karneval ruhen.
Jetzt wird's ernst.
Jetzt wird's ganz ernst, ja. Also Thüringen gerät wirklich immer mehr zur bitteren Satire oder Komödie. Ich weiß nicht genau, was das ist hier.
Das finde ich ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen schwierig. Ich meine, in diesem Gespräch, was wir jetzt führen, es schwingt schon der Zynismus durch. Und eben im Vorgespräch waren wir wirklich sehr, sehr zynisch. Man muss das ja aus professionellen Gründen dann auch so ein bisschen immer runterfahren. Aber wie schwer fällt dir das tatsächlich so im Alltag, irgendwie noch mit einer Ernsthaftigkeit auch diesen politischen Akteuren gegenüberzutreten?
Naja, das Interessante ist, wenn ich zum Beispiel mit Leuten von der CDU rede und ihnen alles Mögliche ausmale, dass ihre Partei sich sozusagen innerhalb von 2 Tagen zerlegt hat, dass sie implodiert ist und so weiter, die nicken nur. Also da kommt auch kein Widerspruch mehr. Das haben sie dann schon verstanden, dass es da ziemlich bergab geht und dass das, was sich gerade noch dreht, dass es kein Karussell ist, sondern ein Strudel, in dem sie sich befinden.
Also
in mir, ja gut, ich mache meine Arbeit und mache das auch ernsthaft, aber man ist doch jeden Tag wieder geschockt, was noch dazukommt, ja, was sich neu entwickelt. Ja. Also an einem Tag wird der Ministerpräsident gewählt, am nächsten Tag wird er gezwungen zu sagen, dass er irgendwann zurücktreten wird. Am nächsten Tag sagt er, dass er nicht gleich zurücktreten wird und noch einen Tag später kommt eine Pressemitteilung, mehr nicht, dass er zurückgetreten ist. Das waren 4 Tage.
Ja, und dann ging es Anfang dieser Woche weiter in Berlin mit dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer, der ja auch kein sofortiger Rückzug ist. Also irgendwie ist es alles, ich glaube, inzwischen werden tatsächlich selbst Politikerinnen und Politiker Politik verdrossen. Das ist keine gute Entwicklung. Lass uns vielleicht so ein bisschen noch in die Zukunft gucken. Also die Frage bei all dem, wir haben jetzt gemeinsam festgestellt, ist alles irgendwie Mist. Die Frage ist ja, wie kommt man da wieder raus? Und da könnte man jetzt gucken auf die stärkste Partei im Landtag, das sind die Linken. Was machen die jetzt?
Die Linken erwarten, dass sie mindestens vier Leute von der CDU überzeugen können, dass sie sich verpflichten, vor der nächsten Ministerpräsidentenwahl zu sagen, ja, wir wählen Bodo Ramelow. Mhm. Dann hätte Bodo Ramelow die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang und könnte, ohne Gefahr zu laufen, dass die AfD ihn mitwählt und ihn damit delegitimiert, was sie ja angedroht hat, damit könnte er gewählt werden. Dann wäre der Plan der Linken, gemeinsam mit der SPD und den Grünen eine Landesregierung zu bilden, auf CDU und FDP zuzugehen, einen Haushalt zu verabschieden für das nächste Jahr und dann in Neuwahlen zu gehen, irgendwann Ende des Jahres.
Na gut, das hat aber schon mal nicht geklappt, ne?
Das hat schon mal nicht geklappt, genau. Und erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass die 4 Leute öffentlich sagen, ja, wir wählen Bodo Ramelow, denn erstens würden sie gegen einen Parteitagsbeschluss der CDU verstoßen. Und zweitens bräuchten sie, glaube ich, nicht erwarten, dass sie nochmal aufgestellt werden bei der CDU als Kandidaten. Das heißt, die andere Variante wäre, dass Bodo Ramelow das Risiko eingeht, sich wieder zur Wahl zu stellen, ohne vorher zu wissen, dass es funktioniert, so wie beim letzten Mal. Und auch dann könnten wieder Überraschungen passieren im dritten Wahlgang. Er könnte von der AfD mitgewählt werden und könnte dann die Wahl nicht annehmen, zum Beispiel, weil er sagen müsste, ich möchte nicht durch AfD-Stimmen begründet ins Amt kommen. So, dann hätten wir die Situation, dass wir eigentlich Neuwahlen brauchten. Aber die Neuwahlen gibt es nur, wenn 2/3 des Landtages dafür stimmen. Diese 2/3 gibt es bislang nicht, denn die AfD ist gegen Neuwahlen und auch die CDU ist gegen Neuwahlen. Und eine von diesen beiden Fraktionen bräuchte man dafür. Bei der CDU ist sehr gut nachvollziehbar, denn sie wissen, dass möglicherweise die Hälfte der Abgeordneten, die jetzt für die CDU im Landtag sitzen, danach nicht mehr dort säßen, wenn man die aktuellen Zahlen in Umfragen anschaut. Und das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, wie es weitergehen wird.
Was ist denn mit der Idee eines Kompromisskandidaten? Das wird ja schon vielfach ventiliert, auch aus Berlin, dass zum Beispiel jetzt irgendwie ein unabhängiger Mensch gefunden wird, eine unabhängige Person, Professor, Professorin irgendeiner Hochschule oder vielleicht sogar aus einer anderen Partei, jemand von der SPD. Ist das eine Option?
Also bei Rot-Rot-Grün hört man, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Wir bleiben bei Bodo Ramelow und bei den anderen Parteien, bei CDU und FDP und auch AfD, hört man da leichte Zustimmung für diese Idee, verständlicherweise. Man muss schauen, also nächste Woche wird der Ältestenrat des Landtages tagen. Möglicherweise könnte sowas dann dort besprochen werden, aber besonders wahrscheinlich scheint mir das nicht, dass ein unabhängiger Ministerpräsident gewählt werden wird.
Dann lass uns zum Abschluss noch mal kurz auf die AfD gucken. Du hast gerade gesagt, die sind gegen Neuwahlen. Jetzt könnte man ja denken, dieses ganze Politikchaos, diese Politikverdrossenheit, die das auch fördert, das spielt ja eigentlich der AfD in die Hände. Also die könnten sich ausmalen, bei einer Neuwahl unter Umständen neue Wählerinnen und Wähler dazu zu bekommen, die einfach keinen Bock hatten auf dieses Spektakel, was die anderen Parteien da veranstaltet haben. Aber warum ist die AfD dann unter den Voraussetzungen gegen Neuwahlen?
Na, wenn ich mir die Umfrage anschaue, dann ist, finde ich, sehr interessant, dass die Bewegung bei der AfD fast plus minus null war. Also es waren leichte Zugewinne, die man im Bereich des Messfehlers verorten kann. Offensichtlich ist es so, dass es ihnen zumindest in der Wählergunst nichts gebracht hat. Aber was ich genauso interessant finde, dass es auch offensichtlich keinen der AfD-Wähler abschreckt, was veranstaltet wurde hier. Ja? Also von daher würde sich daher nicht viel bewegen. Ich glaube aber, dass natürlich Björn Höcke innerhalb der Partei gestärkt ist, weil er gezeigt hat, dass er mit einer geschickten, gut eingefädelten Aktion den politischen Betrieb vollkommen durcheinander bringen kann, dass er die Demokratie ja verächtlich machen kann, den Landtag bloßstellen kann. Also das ist aus Sicht der AfD schon ein ziemlicher Erfolg, glaube ich. Allerdings, wenn man sich die Umfragen in Gesamtdeutschland anschaut, dann hat die AfD eingebüßt. Aber das muss wiederum nicht daran liegen. Es kann auch andere Gründe haben.
Also ziemlich spannende Zeiten da in Erfurt. Und vor allem sieht es im Moment nicht so aus, als würde sich was dran ändern. Ich bin gespannt, wie oft wir in den kommenden Wochen noch miteinander sprechen und ob du irgendwann mal tatsächlich in den Urlaub fahren kannst. Danke dir, Henry.
Ich glaube, ich fahre nie wieder in Urlaub.
Wie passt man sich in eine moderne Welt an, ohne mit den eigenen Überzeugungen und Traditionen zu brechen? Das ist auch ein Thema, mit dem sich die katholische Kirche auseinandersetzen muss. Und zwar geht es dort gerade vor allem um den Zölibat. Papst Franziskus hat heute ein Schreiben veröffentlicht, in dem er auf das Thema Bezug nimmt, aber eben auch nicht. Ist ein bisschen unübersichtlich, wird uns Andreas Mein aus unserer Religionsredaktion gleich einordnen und interpretieren. Und zwar geht es bei der ganzen Sache um einen Vorschlag der sogenannten Amazonas-Synode aus dem vergangenen Herbst. In einem Abschlussdokument der Synode, da war die Idee an den Papst herangetragen worden, auch verheirateten Männern die Priesterweihe zu ermöglichen, unter ganz bestimmten Voraussetzungen, damit in Regionen mit Priestermangel, wie eben dem Amazonasgebiet, auch weiterhin die Messe gefeiert werden kann. Was für die Gläubigen dort natürlich total wichtig ist. Wir erinnern uns, Amazonien durchaus auch eine krisengeschüttelte Region. Wenn wir jetzt nur an die großen Waldbrände denken, da wünscht man sich Beistand. Nun hat der Papst heute darauf reagiert und Andreas, du hast heute Morgen bei uns in der großen Schaltkonferenz mit allen Redaktionen schon angedeutet, die Antwort könnte eine Enttäuschung sein.
Ich habe nicht gesagt, dass es eine Enttäuschung ist, sondern dass es von ganz vielen als Enttäuschung wahrgenommen werden wird. Und davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Aber ich glaube, es gibt viele Gründe, warum man das als Enttäuschung ansehen kann. Es gibt wirklich viele gute Gründe dafür. Mhm. Wenn man etwas in die Tiefe schaut, kann man an dem Text ein paar Stärken wahrnehmen. Wenn man oberflächlich drauf guckt und einfach mal erwartet hat, jetzt wird endlich ein Dekret erlassen, eine Entscheidung eines Pontifex Maximus, der mit Macht sagt, hier geht's lang, in die Richtung geht es, dann muss man enttäuscht sein, weil dieser Text sagt eigentlich nichts über den Zölibat oder fast nichts. Er sagt, dass alles offen bleibt letzten Endes, indem er das Wort Zölibat auf 51 Seiten keinmal erwähnt.
Aber jetzt gehen doch alle davon aus, Zölibat bleibt.
Davon kann man, ja genau, weil es ist der Stand der Dinge.
Ja.
Und indem der Papst sich entschieden hat, sich nicht zu entscheiden, alles offen zu lassen, nichts ganz festzulegen, entscheidet er sich ja letzten Endes doch. Und deswegen ist die Enttäuschung vieler auch durchaus berechtigt, vor allem jener, die sich mit großem Engagement da reinhängen. Also wäre ich jetzt ein super engagierter Katholik, ich versuche mich da mal rein zu versetzen und würde einfach hoffen, dass durch so eine Reform alles wieder gut geht, weil andernfalls alles den Bach runtergeht, dann tut das erstmal weh, was ich, wenn alles so bleibt, wie es ist. Also von daher ist es letzten Endes doch eine Entscheidung, ja.
Okay, lass uns vielleicht dann nochmal den Schritt zurückgehen oder uns auf diese überzeugten Katholiken stürzen, die sich wünschen, der Zölibat würde abgeschafft. Warum gibt es diese Wünsche? Warum soll der Zölibat aus Sicht einiger abgeschafft werden?
Einmal soll er abgeschafft werden aus deren Sicht, weil es in katholischen Kirchengemeinden in Westeuropa, vor allem auch in Deutschland, da ist das Engagement am stärksten, kaum noch Priester gibt. Immer weniger junge Männer oder auch ältere Männer werden zum Priester geweiht. Das ist der eine Strang, dass man einfach sagt, wir brauchen neue Leute und solange ich ein Pflichtzölibat habe, werde ich keine neuen Leute bekommen, also lockere ich den Pflichtzölibat. Dann gibt es natürlich auch, ich sage jetzt mal, radikalere Stimmen, die sagen, warum sollen es eigentlich immer nur Männer sein? Könnten ja genauso auch Frauen zu Priesterinnen geweiht werden, gibt es in anderen Kirchen durchaus. Also diese Strömung gibt es in der katholischen Kirche auch, die viel grundsätzlicher sagen, diese Politik der letzten Jahrhunderte, also älter ist der Zölibat nicht, die hat uns in diese Krise geführt. Die bringen das dann auch in Verbindung mit all dem, was an Missbrauchsskandal aufgedeckt worden ist und haben die Hoffnung, dass man durch eine Entklerikalisierung der katholischen Kirche auch eine Modernisierung und insgesamt eine Verbesserung erreicht.
Das heißt aber, insgesamt erleben wir hier gerade einen Konflikt auch darum, wie sehr sich die katholische Kirche, ich sag mal, modernisieren will, auch in die heutige Zeit überführen will, ohne sich dabei komplett ja selbst auf den Kopf zu stellen, also quasi ein altes Modell anzupassen auf eine neue Zeit.
Ja, ich denke, das ist ein Kulturkampf rund um die Frage der Modernisierung. Und das ist dieser Kulturkampf führt dann eben auch dazu, dass es so viele Kräfte gibt in dieser katholischen Kirche, die einen eben, sagen wir mal, radikalere Reformerinnen, auf der anderen Seite auch ultrakonservative, meist ältere Männer. So, jetzt haben wir zwei solche Blöcke. Das sind Zentrifugalkräfte, die sehe ich genauso in anderen gesellschaftlichen Kontexten, die sehe ich in der Politik.
In der CDU?
In der CDU, in der SPD, übrigens auch bei den Grünen womöglich, Fragezeichen, nur dort besser überdeckt. Also Zentrifugalkräfte aller Orten und Fliehkräfte und Zersetzendes und Schwarz-Weiß-Denken. Und ich vermute, aber jetzt bin ich wirklich im Bereich der Spekulation, ich möchte jetzt auch nicht hier den Papstsprecher mimen, der ich nicht bin, ich vermute, dass der Mann auch diese Zentrifugalkräfte sieht und dass er in der jetzigen Stunde es einfach für spaltend ansieht oder als spaltend ansieht, wenn er sich jetzt so richtig massiv für die eine oder andere Seite entscheidet. Denn er lässt es letzten Endes in diesem Schreiben doch ein bisschen offen, ob nicht irgendwann in der Zukunft sich was ändern könnte.
Du hast ja am Anfang auch, wenn ich dich da richtig verstanden habe, angedeutet, dass du diesem Text durchaus auch was abgewinnen kannst, weil du nicht da mit einem komplett enttäuschten Gefühl rausgehen kannst. Wo siehst du denn Stärken dieses Schreibens?
Ich sehe Stärken darin, dass Papst Franziskus uns eine ganz neue Brille aufsetzt, also uns Lesende. Und zwar setzt er uns eine Brille auf, die uns dekolonisiert, eine Brille, die uns unseren eurozentrischen Blick wegnimmt, die sich komplett fixiert und einlässt, fast meditativ einlässt, auf den Blick unterdrückter, armer, an den Rand gedrängter Menschen in Amazonien. Weil darum geht es ihm. Was der macht, wenn ich vorhin gesagt habe, das Stichwort Zölibat kommt keinmal vor. Dann könnte man ja sagen, Thema verfehlt, sechs ungenügend setzen. Ne? So, aber ich glaube, dass er nämlich etwas macht, dass er gar nicht die Erwartungen von uns oder von westeuropäischen Menschen, die Kirche reformieren wollen, diese Perspektive ignoriert er einfach und nimmt die Perspektive des ursprünglichen Themas der Amazonien-Synode auf. Brennende Regenwälder, kaputte Ökologie, Konzerne, die skrupellos eine ganze Weltregion ausbeuten, die attackiert er. Und dann macht er noch Folgendes, also das finde ich auch dann nochmal spannend, anstatt jetzt irgendwie Kirchen juristisch oder dogmatisch rum zu argumentieren, zitiert er Stimmen von Dichtern, von prominenten lateinamerikanischen Autoren, aber auch von Indigenen. Also ein Papst, der nicht dekretiert, sondern ein Papst, der sich meditativ einlässt auf Gedichte, auf die Stimmen aus dem Regenwald. Das dreht eigentlich alles nochmal um und deswegen sage ich, der dekolonisiert uns in den Köpfen.
Ich muss ganz kurz drüber nachdenken. Das wolltest du erreichen, ne? Also wenn ich dich richtig verstehe, nimmt der Papst sich sozusagen eines Themas an, was ihm aus einer Weltregion angetragen wird. Wir mit unserem westlichen Blick haben das vor allem als Konflikt rund um den Zölibat gedeutet. Und er sagt jetzt, Moment, nein, ich packe wieder das eigentliche Problem an und beschäftige mich damit. Habe ich das adäquat zusammengefasst?
So lese ich das. Wobei natürlich das Faktum bleiben wird, dass er mit dieser Herangehensweise Menschen enttäuscht. Anderen wird er wiederum Hoffnung machen. Und das ist natürlich irgendwie, also man hat eh so ein bisschen als Papst, nehme ich an, die A-Karte gezogen. Und also das möchte wahrscheinlich keiner werden, weil er macht es keinem recht.
Lass uns nochmal ganz kurz auch drüber reden. Das führt uns jetzt auf eine andere inhaltliche Schiene. Aber du hast das Dokument heute Morgen schon gehabt in unserer Schalte um 9.30 Uhr. Da hättest du es eigentlich noch nicht haben können, weil es wurde erst um 12 Uhr veröffentlicht. Es gab eine Sperrfrist. Woher hattest du das?
Das werde ich natürlich nicht verraten, weil diejenigen, derjenige, diejenige, wie auch immer, hat es mir natürlich nur gegeben, streng vertraulich.
Das heißt, du hast eine Quelle, die dir das weitergeleitet hat.
Ganz genau. Und das ist jetzt aber auch wirklich jetzt nicht so extrem aufregend Investigatives. Ich denke, das läuft in den Fachredaktionen überall so, egal ob es jetzt ein Hauptstadtkorrespondent ist oder, ne, oder ein Wissenschaftsredakteur. Man hat seine Kontakte, also wir Journalisten haben unsere Kontakte, wir pflegen die. Das ist natürlich immer auch ein etwas heikles Feld, weil nur wenn ich ein freundliches Verhältnis pflege, bekomme ich auch was. Wenn ich immer nur attackiere, bekomme ich nichts. Ja, das Gefährliche ist natürlich, dass man so ein bisschen dann in vielleicht auch so eine gewisse Nähe bekommt. Aber dass man an irgendwelche Sachen mit einer Sperrfrist kommt, ist durchaus ein verbreitetes Phänomen.
Dass wir sonst eben eher so aus der Forschung kennen, natürlich aus der Politik, wo Gesetzentwürfe weitergespielt werden an unsere Hauptstadtkorrespondenten. Das heißt, du bist quasi auch als Religionsjournalist immer so ein bisschen in der Schwierigkeit, dass du A, die Kontakte halten musst, aber B, natürlich auch sehr, sehr kritisch mit den Organisationen ja umgehst.
Also ich möchte mich nicht als Kirchenfunkredakteur verstehen und auch nicht als Moscheenfunkredakteur oder Synagogenfunkredakteur. Ne, das setzt ja voraus, dass ich dann so von innen heraus spreche. Ich möchte schon eine Distanz halten, aber gleichzeitig kann die Distanz nicht so groß sein, dass ich keine Kontakte dahin habe. Also es ist wirklich echt so eine Gratwanderung, klar.
Und gleichzeitig hast du dich ja auch in der Interpretation dieses Briefes jetzt durchaus herausgewagt oder jede Interpretation ist ja auch immer vom eigenen Standpunkt bedingt, gefärbt. Ist das eigentlich was, wo man dann unter Umständen von seinen Quellen auch nochmal mit konfrontiert wird? Ey, wie hast du das denn gedeutet? Das ist doch totaler Quatsch.
Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Auf jeden Fall hat natürlich auch die Institution oder derjenige, der so etwas vorher rausgibt, der hat natürlich auch die Hoffnung, dass er damit etwas steuern kann. Mhm. Dass vielleicht, wenn alles gleichzeitig erscheint, Sperrfrist in diesem Fall war 12 Uhr Mittag, wenn alles gleichzeitig erscheint, dass nicht die einen von den anderen abschreiben, dass nicht irgendein Organ meinungsführend ist und dann alle hinterherhecheln. Und auf diese Weise ist es ja vielleicht auch gelungen, dass vielleicht bin ich ja auch Teil einer PR-Maschinerie, weil ich habe ja durchaus auch ein paar positive Seiten an dem Text gefunden. Andere werden das anders sehen. Na, also von daher muss ich mich auch wieder selbstkritisch fragen, habe ich mich jetzt vielleicht auch instrumentalisieren lassen, indem ich ein Papier auch, also indem ich auch positive Seiten an einem Papier sehe, das mir vorher zugespielt worden ist, netterweise.
Der Tag am 12. Februar 2020. Mehr rund um die Ereignisse von Thüringen gibt's übrigens zusammengefasst in unserer Deutschlandfunk-Audiothek. Dort haben wir so ein Themenband zu Thüringen eingerichtet. Da werden immer die neuesten Interviews und Beiträge etc. eingefügt. Wer da also stets auf dem Laufenden bleiben möchte, dem sei das ans Herz gelegt. Ansonsten sind wir für Fragen und Feedback erreichbar unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sag bis morgen. Tschüssi.